Guten Abend, ich möchte alle wieder herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu Johannes 2, ab Vers 1. Wir haben heute Nachmittag im Anschluss an das Vorwort, Johannes 1, 1 bis 18, diese vier aufeinanderfolgenden Tage angeschaut im Leben von Johannes dem Täufer. Und wir haben gesehen, welche engen Zusammenhänge da entfaltet werden zum Vorwort. Nämlich, was im Vorwort wie ein Samenkorn angelegt ist, wird da in den weiteren Versen entfaltet. Und so geht das weiter. Wir sind ja immer noch in diesem Teil 2 des Johannesevangeliums. Der Prolog, das Vorwort, ist Teil 1. Und jetzt kommt dieser umfassende Teil rund um das Passa 29 herum. Und nun, nach diesen vier Tagen, da unten in der Nähe von Jericho, in Bethanien, bei Johannes, wo er taufte, bei der Mündung des Jordanflusses in das Tote Meer, kommen wir jetzt zu Kapitel 2, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie aber brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie satt getrunken haben, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Jetzt haben wir hier in Vers 1 diese Angabe: Am dritten Tag war eine Hochzeit. Ja, aber jetzt hatten wir gerade 4 aufeinanderfolgende Tage beschrieben, in Kapitel 1. Und jetzt steht am dritten Tag. Ja, ist damit gemeint der dritte Tag von diesen 4 Tagen im Leben von Johannes? Ja, dann haben wir noch ein Problem. Diese 4 Tage, das waren ja Tage, die verlebt wurden in Bethanien, also in der Wüste, bei der Jordanmündung ins Tote Meer. Aber hier steht: Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Da müsste man zuerst mal etwa eine Woche wandern und wieder da hochgehen in den Norden nach Kana in Galiläa. Das geht ja gar nicht. Also diese Beschreibung hier am dritten Tag hat nichts zu tun mit diesen 4 Tagen dort unten. Und übrigens, was ich noch nachtragen möchte: Ich habe ja erklärt, dort unten am Jordan, da taufte Johannes auf der anderen Seite des Jordans, also im heutigen Jordanien. Warum eigentlich? Nun, ich habe bereits erklärt, Elia, der eigentlich das Vorbild war für seinen Dienst, denn er sollte ja seinen Dienst in der Kraft und in dem Geist des Elia tun. So steht es in Lukas 1. Und Elia, der Prophet, in 2. Könige 2, ging mit Elisa zusammen nach Jericho und dann gingen sie dort über den Jordan. Der Jordan wurde gespalten durch den Mantel des Elia und dann fuhr Elia zum Himmel. Und dort, am gleichen Ort, tauft jetzt Johannes. Aber warum ging damals Elia aus dem Land Israel hinaus? Nämlich rüber in diese Gegend, da wo Bethanien liegt, also dieses Bethanien der Wüste. Das ist ja das, was in 5. Mose 1 genannt wird, die Gefilden von Moab, die Ebene von Moab. Dort hatte Mose seine Abschiedsreden gehalten. Die 8 Reden, aus denen das 5. Buch Mose besteht, die hat er dort gehalten. Israel hat noch eine letzte Lagerung gehabt, bevor sie dann mit Josa über den Jordan gingen ins verheißene Land. Nicht wahr? Und da hat Mose in 5. Mose erklärt, 5. Mose 28, wenn ihr euch nicht an das Wort Gottes hält, wird der Herr euch aus dem Land herausnehmen und unter allen Nationen zerstreuen. Und in der Zeit, als Elia als Prophet wirkte, das war ja die Zeit, als die 10 Stämme im schlimmsten Götzendienst mit dem Baalskult verfallen waren. Und durch ihre Sünde haben sie das Genussrecht an dem verheißenen Land verloren. Und der Dienst von Elia sollte sie eigentlich zurückbringen. Aber wir sehen auch nach dem Gottesbeweis auf dem Karmel, als die Masse gesehen hat, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, der ganze Baalskult geht weiter. Und darum musste schließlich das geschehen, Elia ging über den Jordan aus dem Land Israel hinaus, um anzuzeigen, das soll geschehen mit Israel. Sie müssen das Land verlieren. Und darum später, in der Zeit nach Elia und Elisa, kam schließlich die Zeit, wo die Assyrer gekommen sind und die 10 Stämme deportiert haben, haben das Land verloren. Und nun, Johannes der Täufer predigt und sagt, der Messias ist unter uns im Land Israel, aber ihr müsst eure Sünden bekennen und umkehren zu ihm. Und sonst müsst ihr das Land verlieren. Darum war da außerhalb des Landes. Und alle, die zu ihm gekommen waren, um sich taufen zu lassen, die mussten über den Jordan dorthin. Und damit sagten sie, für unsere Sünde haben wir verdient, dass wir das heilige Land verlieren. Aber jetzt bekennen wir unsere Sünden und bereiten uns vor, dem Messias zu begegnen, den Johannes angekündigt hat als Lamm Gottes. Und darum, nach der Taufe, gingen die Leute wieder über den Jordan ins Land Israel zurück. Aber wir wissen, die Masse in Israel ist ja damals nicht umgekehrt. Und darum im Jahr 70 haben sie das Land tatsächlich verloren und wurden weltweit zerstreut, wie das Mose vorausgesagt hat in 5. Mose 28, Vers 64. Und zwar hat es vorausgesagt, genau da, da, in dem Land, wo Johannes der Täufer taufte. Also das hat alles eine ganz tiefe Bedeutung. Warum genau hat er dort getauft und was war dort mit Elia? Was war dort früher schon mit Mose? Ja, und jetzt sehen wir aber, da kommt jetzt ein dritter Tag in Johannes 2 und das ist etwas ganz anderes. Aber man muss das lesen mit jüdischen Ohren. Und am dritten Tag eine Hochzeit, das heißt auf Hebräisch, am Dienstag war eine Hochzeit. Die Wochentage im Hebräischen sind so. Sonntag, sagt man nicht, das ist ein Wort, das weist hin auf den Sonnengott. Ja? Aber im Hebräischen sagt man Yom Rishon, der erste Tag. Und dann Der Montag, das ist Yom Sheni, der zweite Tag. Ja, es ist so wie in der Schöpfungsgeschichte. Dort beginnt es ja mit Sonntag, ja? Der erste Tag, der Sonntag. Weil der siebte Tag ist ja dann der Sabbat. Also, und dann zweiter Tag, dritter Tag. Dritter Tag ist Dienstag. Aha. Am Dienstag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Jetzt wird's richtig idyllisch. Nach dieser Wüstenszene dort unten, ja, die spricht von der Warnung, ihr werdet das Land verlieren, wenn ihr nicht umkehrt. Gehen wir in das Bet Netophah-Tal in Galiläa. Ist das nicht ein herrliches Tal? Und da in diesem Tal, jetzt hier im Bild gesehen, rechts vorne, jetzt schauen wir von Zippori, andere Blickrichtung, und wieder ins Netophah-Tal, und der Pfeil zeigt an, wo Chirbet Kana liegt. Es gibt vier Orte, die so zur Diskussion stehen, die man identifizieren könnte mit Kana in Galiläa, wo die Hochzeit war. Aber sehr schnell merkt man, also dass Kana in Libanon, das fällt weg, und auch das Kana Gat bei Nazareth, das passt auch nicht gut. Und wirklich gute Argumente hat man für Chirbet Kana da. Ist auch nicht so weit von Kana bei Nazareth entfernt. Also, da in dieser idyllischen Gegend fand am Dienstag eine Hochzeit statt. Warum Dienstag? Ja, bei uns heiraten ja viele Leute am Samstag, ja? Aber am Sabbat heiraten, das geht im Judentum nicht so gut. Das ist der Tag für die Synagoge und für den Gottesdienst. Die Rabbiner haben gesagt, man kann an jedem Tag heiraten, aber ideal wäre Dienstag. Weil in der Schöpfungsgeschichte zweimal am Dienstag steht, dass Gott sah, dass es gut war. Ich war, insgesamt steht es ja siebenmal, aber beim Montag steht es gar nicht. Und beim Dienstag eben zweimal. Und schließlich bis zum Schluss der Schöpfung steht es dann siebenmal. Übrigens, das siebte Mal heißt es nicht nur einfach Tov, gut, sondern Tov Meod, gut, sehr. Man spricht rückwärts auf Hebräisch. Nicht wahr? Also man sagt so, sehr gut. Tov Meod. Und das ist übrigens erst geschehen, nachdem als allerletztes der Schöpfung die Frau erschaffen worden war. Vorher war es gut und mit der Frau sehr gut. Ist doch eine Ermutigung für die Schwestern, oder? Ja, das war auch so gemeint. Und eben weil beim Dienstag zweimal steht, dass es gut war, haben die Rabbiner gesagt, ist es eigentlich gut, am Dienstag zu heiraten, denn heiraten ist eine gute Sache. Und das ist eine aktuelle Botschaft für heute. Heiraten ist eine gute Sache. Wir leben in einer Gesellschaft, die weiß das nicht mehr. Die weiß auch gar nicht mehr, was der Wert der Heirat und der Ehe ist. Die wissen auch nicht mehr ganz richtig, was Mann und Frau ist. Ja, die denken, das ist ziemlich verwischt und austauschbar. Nein, in der Schöpfung sehen wir, wie Gott den Mann erschaffen hat und dann die Frau erschaffen hat und wirklich um sich so vollständig zu ergänzen, sodass es dann heißt, Tov Meod. Also ist Dienstag ideal für eine Heirat und da haben wir gerade das Beispiel. Da haben zwei geheiratet im Netophah-Tal und so richtig romantisch, schön und auf biblischer Grundlage. Ja, das ist ja die Grundlage für eine glückliche Ehe. Und die wird hier weiter ausgeführt. Also eigentlich ist das, was ich jetzt mache, gerade eine Hochzeitsrede. Ja? Schön wäre, wir hätten da gerade noch ein Hochzeitspaar. Aber ja, man kann nicht alles verbinden. Bibelwoche und Hochzeit und so, ja. Aber eben, das würde gut passen. Und da steht nämlich, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Da kann man jedem jungen Paar sagen, das Wunderbarste und Schönste ist, wenn ihr den Weg beginnt und der Herr Jesus ist eingeladen. Ja, dann kann man das, was Gottes Gedanken sind mit der Ehe, wie das in 1. Mose 1 und 2 in der Schöpfung dargelegt ist, kann man wirklich dann auch umsetzen, und zwar in einer gefallenen Schöpfung. Ich war in 1. Mose 1 und 2 haben wir die Ehe zuerst in einer vollkommenen Schöpfung, noch vor dem Sündenfall. Und dann kam der Fall. Und dann wurde die Ehe ein bisschen schwieriger. Ja? Wirklich ein bisschen schwieriger. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir gegeben. Ha, Schuldzuweisung. Jetzt ist sie schuld. Und Gott wird noch angeklagt. Denn er hat sie ihm ja gegeben. Das ist die Situation in einer gefallenen Schöpfung. Und wie kann man in einer gefallenen Schöpfung Gottes Bild von einer Ehe nach seinen Gedanken umsetzen? Man muss den Herrn Jesus einladen. Ja? Und seit dem Sündenfall ist eine Ehe ein Bund zwischen zwei Egoisten. Ja, das ist so, weil wir sind ja von Natur aus Egoisten. Ja? Also, man kann sich das gut merken, das ist eine Eselsbrücke, denn es ist ja nicht wirkliche Etymologie, dass man Ehe, E-H-E, herleitet. Das erste E heißt Egoist und das zweite E am Schluss heißt Egoistin. Aber dazwischen ein H und das ist der Herr. Eben, wenn man weiß, ich bin ein Egoist und sie weiß, ich bin eine Egoistin von Natur aus, aber ich möchte mich dem Herrn unterstellen. Jesus war eingeladen. Und dann gibt es ein Problem. Und als es an Wein mangelte, es ist echt ein Problem, da wurde nicht richtig geplant. War ein Logistikproblem. Und jetzt geht die Freude aus. Denn im Psalm 104 heißt es ja, dass Gott den Wein in die Schöpfung gegeben hat als Symbol der Freude. Also nicht durch die Menge an Wein, das ist nämlich eine ganz komische Freude, die dann kommt. Das ist gar keine wirkliche Freude, ja? Das ist so wie Freude auf Knopfdruck. Nein, aber der Wein ist einfach der Ausdruck von Dankbarkeit Gott gegenüber für die Schöpfung und ist auch der Ausdruck davon, von Gemeinschaft und von Austausch, ja? Wenn man so ganz privat für sich Wein trinkt. Ich weiß nicht, ob das ganz gut ist, ja? Das kann sehr schnell ganz falsch werden. Aber es ist ganz etwas anderes, wenn man eine Gesellschaft ist, zusammen, man isst und da gibt es ein Glas Wein, das stellt die Bibel hin als etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Natürlich nicht dort, wo jemand von seiner Vergangenheit her schon ein Problem hatte mit Alkohol. Da wird ganz klar gesprochen in 1. Korinther 8, lieber dann immer auf Wein verzichten, als jemandem eine Falle stellen dadurch, dass er zu Fall kommt. Aber die Bibel sagt ganz klar, jeglicher Missbrauch von Wein, das geht überhaupt nicht. Das ist ein völliges No-Go. Aber der Wein, so in Maßen, korrekt getrunken, das ist ein Ausdruck der Freude, wie uns Psalm 104 sagt. Aber jetzt können wir das gerade, diese Bildersprache, umsetzen. Und als es an Wein mangelte, die Freude ist ausgegangen. Und wenn man so herumschaut, sieht man Ehen, die haben freudig begonnen. Und sogar der Herr Jesus war eingeladen. Und da haben sich zwei Egoisten wirklich dem Herrn unterstellt und es war Freude da. Und dann ist der Wein ausgegangen. Und das haben nicht alle so schnell gemerkt, nicht wahr? Sondern es heißt, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Eine Frau, haben wir in diesen Tagen schon gesehen, ist beziehungsorientiert erschaffen von Gott. Und darum merken Frauen öfters schneller, wenn irgendwo in Beziehungen etwas nicht stimmt. Es kann sein, dass dann Männer sagen, ja, nein, ich meine, der ist halt ein bisschen, der ist halt so trocken, ist nicht so romantisch von seinem Naturell her. Und die Frau sagt, nein, die haben ein Problem. Das spürt man. Und da sehen wir, eine Frau stellt das fest. Und sie geht nicht irgendwo hin, um die Probleme zu erzählen, sondern sie geht zu dem Herrn Jesus, zum Sohn Gottes. So sollten wir auch diese Dinge feststellen, zum Herrn Jesus gehen, es ihm sagen. Und sie sagt, sie haben keinen Wein. Und es erstaunt, wie der Herr Jesus mit ihr spricht. Das ist ja jetzt der erste von diesen 7 Dialogen mit Frauen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Warum nennt er seine Mutter Frau? Übrigens, auf Hebräisch, wenn man das eben so zurückübersetzt wie dritter Tag, dann ist das klar, der Dienstag. Wenn man hier Frau zurückübersetzt, dann ist das Gweret. Und das ist die ganz höfliche Art und Weise, wie in Israel ein Fräulein oder eine Frau anspricht. Gweret oder Gwirti, meine Frau. Das ist wie Französisch Madame. Ja, das ist ein Ehrentitel. Aber nicht wahr, dass, auch wenn ich mit meiner Mutter viel Französisch gesprochen habe, als ich aus der französischen Schweiz war, habe ich sie normalerweise nicht mit Madame angesprochen. Ja? Und warum spricht der Herr Jesus so? Weil sie ihm, der damals 30 war, befohlen hat, was er jetzt tun soll. Und das geht nicht. Unseren Kindern müssen wir ganz klar sagen, so, so, und die müssen gehorchen. Aber wenn sie dann erwachsen sind, dann das hört mal auf. Man muss loslassen. Man hat schon so Späße gemacht über jiddische Mütter. Was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jiddischen Mama? Kein Unterschied, beide lassen nicht mehr los. Ja, nachdem sie mal zugebissen haben, ja? Ja, die können einfach nicht loslassen. Aber wenn die Kinder erwachsen sind, müssen wir loslassen, ja? Und sie hat immer noch gedacht, jetzt musst du handeln. Aber bitte, könnte jetzt jemand als Anwalt von Maria sagen, sie hatte gar nicht, da kommt ja gar keine Befehlsform vor. Sie sagte nur, sie haben keinen Wein. Ja, aber in der Sprachwissenschaft lernt man, dass man Befehle ausdrücken kann, auch ohne Befehlsform. Imperativ. Ja, Imperativ ist geh, hol, nimm. Das sind klare Befehle. Aber in der Sprechakttheorie sagt man, es gibt ganz andere Möglichkeiten, wie man etwas so ausdrücken kann als Befehl. Wenn zum Beispiel ein Mann müde von der Arbeit heimkommt, sitzt er an den Tisch und sagt, schlägt so beide Hände, Abendessen. Ja, Abendessen, das ist ein Nomen, ein Substantiv. Das ist kein Befehl. Aber wenn er sagt, Abendessen, dann ist klar. Das heißt, jetzt sollen alle springen und bald soll was auf dem Tisch stehen. Das ist ein Befehl. Und wenn sie sagt, sie haben keinen Wein, ist das ein klarer Aussagesatz, aber in der Sprechakttheorie ist das eben ein Befehl. Jetzt musst du handeln. Und der Jesus zeigt eine Distanz an, als erwachsener Sohn mit 30. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, Madame? Und Maria hat sofort verstanden. Jetzt kommt ihr Testament. Das ist nämlich das letzte Wort in der Bibel, dass Maria spricht. Also wenn man mit Katholiken Kontakt hat, das würde sich doch lohnen, das nächste Mal zu fragen, übrigens, kennen Sie das Testament von Maria? Nein, haben wir uns gar nie erzählt. Ja, aber es steht in der Bibel. Ja, wo? Johannes 2, das ist das letzte Wort von Maria und sie sagt, was irgend er euch sagen mag, tut. Ja? Sie weist von sich hin, weg, hin auf den Sohn Gottes. Macht das, was er sagt. Nicht das, was Maria befiehlt. Und der Jesus macht klar, meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er in der Antwort. Und da wird er sagen, ich handle nur, wenn der Vater, der mich gesandt hat, mir den Auftrag gibt. Aber es ist nicht die Mutter, die sagen muss, was mein Auftrag ist. Es ist auch wichtig, dass wir auch nicht bestimmen über die anderen Leute, was jetzt ihr Auftrag ist. Natürlich, wenn man jungen Leuten zum Beispiel ermutigt, sagt, wäre das vielleicht eine Aufgabe, die du übernehmen könntest? Aber nicht befehlsweise. Es muss wirklich so sein, dass man sich das überlegen kann vor dem Herrn. Ist das wirklich mein Auftrag? Und dann will ich es mit Freuden tun. Aber nicht irgendetwas. Und eben, Maria sagt auch nicht was, sondern der Vater im Himmel. Und sie versteht sofort und sagt, was irgend er euch sagen mag, tut. Und dann waren da diese steinernen Krüge. Warum aus Stein? Warum nicht aus Ton? Nun, Tonkrüge sind für die Koschergesetze ein Problem in Israel. In 3. Mose 11 wird nämlich gesagt, wenn ein Tongefäß in Kontakt kam, zum Beispiel mit einer toten Maus, und da war Wasser drin, dann kann man das nicht irgendwie ausleeren, das Wasser, und die Maus entsorgen und dann das Tongefäß schrubben. Das heißt, man muss es zerstören. Und zwar ist es ganz klar, heute aus moderner wissenschaftlicher Sicht, die toten Körper von Tieren wie Mäuse, Ratten oder was auch immer, die entwickeln ganz schnell sehr giftige Bakterien da gedeihen und die gehen in die Poren von Tongefäßen hinein. Und das bringt man nicht raus mit Schuppen. Und darum muss man das zerbrechen. Aber in 3. Mose bei den Opfern wird noch gesagt, wenn ein metallenes Gefäß verunreinigt wird, dann darf man es schrubben und wieder verwenden. Ja, bei Metallgefäßen gehen die Bakterien nicht in irgendwelche Poren rein, sondern das kann man wirklich schrubben und wieder verwenden. Heute machen wir bei Tongefäßen mit einer Glasur, ja? Und das hat natürlich verhindert dann auch, dass es eindringt. Ja, und so hat man im Judentum dann auch einen Ausweg gefunden. Es geht mit steinernen Gefäßen. Die kann man wieder schrubben. Dort muss man sie nicht zerschlagen, wenn sie irgendwie mit Unreinigkeit in Berührung gekommen sind. Und darum sind das hier steinerne Wasserkrüge mit Wasser für die Nachreinigung. Nach den Ritualbädern konnte man mit diesem Wasser Hände waschen und eben Nachreinigung machen. Und ausgerechnet solche Krüge benutzte Herr Jesus, in denen Dutzende von Litern Wasser waren. Wenn man sie füllte, er sagt, füllt es auf und er verwandelt dieses Wasser in Wein. Ist das nicht wunderbar? Dieses Wasser spricht von Reinigung. Reinigungswasser in Reinigungskrügen. Und wie kann man die Freude wieder neu entwickeln in einer Ehebeziehung, wenn eben die Freude ausgegangen ist? Man muss als Mann, als Frau, ganz persönlich die Beziehung zum Herrn überprüfen und in Ordnung bringen. Sünden bekennen, die ins Leben hineingekommen sind. Und auch in der Beziehung zueinander muss man Dinge als Sünde erkennen und bekennen. Und es ist einfach so, jemand macht den ersten Schritt und der anderen Person fällt es dann einfach zu sagen, ja, es war auch nicht richtig von mir. Und es tut mir so leid. Und dann können die Beziehungen wieder geheilt werden, gereinigt werden und die Freude kommt zurück. Die Freude kann wieder neu kommen. Und wer hat das gemacht? Eben der Jesus, der eingeladen war an dieser Hochzeitsfeier. Er hat aus Reinigungswasser Freude gemacht, aber Freude, die noch besser war als die erste Freude. Und das ist doch wunderbar, dass Ehen können noch besser werden. Es ist nicht der Höhepunkt, die Hochzeit, obwohl es heißt Hochzeit, ja? Aber da könnte man denken, das ist so die Seilbahn oben am Sentis, ja? Und dann kommt der nächste Tag der Ehe und der dritte und da geht eben die Bahn runter bis ins Tal. Nein, umgekehrt. Hochzeit ist ganz unten und dann geht es natürlich mit allen Hoch und Tiefs, aber hinauf. Das ist ein göttlicher Weg, der uns hier gezeigt wird, dass die letzte Freude noch größer sein soll. Und es wird hier gezeigt, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hier die Trauben, der Traubensaft, der Wein, ein Bild der Freude in der Bibel. Und der Herr Jesus kann diese Freude in einer Ehe wieder neu schenken. Und noch ein kleines Übersetzungsproblem. In Vers 10, da sagt der Speisemeister zum Bräutigam, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und jetzt gibt es Übersetzungen, die sagen, und wenn sie betrunken geworden sind, den geringeren. Aber das geht gar nicht, diese Übersetzung. Weil Trunkenheit im Alten und im Neuen Testament so scharf gegeißelt wird. Ich habe gesagt, das ist ein absolutes No-Go. Und Epheser 5 sagt ganz klar, berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist. Also Berauschung geht gar nicht. Und da wird nämlich das Gehirn runtergefahren und gerade auch eben der Frontallappen da vorne hinter den Schädelknochen da, und der ist verantwortlich für Organisation, für Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, und das darf nie runtergefahren werden. Aber der Alkohol fährt das runter. Darum machen Menschen unter Alkoholeinfluss Dinge, die sie sonst im normalen Leben nie tun würden. Und die Bibel warnt uns davor, und jetzt dazu übersetzen, wenn sie betrunken geworden sind, den geringeren, dann wäre die Hochzeit wirklich eine Katastrophe, wenn die Hochzeit so endet, mit betrunkenen Leuten, das wird ungemütlich. Wie wäre es schon ganz ungemütlich, wenn plötzlich Leute so ein bisschen heiter werden und so, das ist mir nirgends mehr wohl. Nein, aber der Ausdruck rein von der Grammatik her kann bedeuten trunken, aber es bedeutet auch gesättigt sein. Also dann, wenn man eigentlich genug hat. Und darum habe ich auch hier übersetzt und gelesen, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie satt getrunken haben, den geringeren. Übrigens, das Wort satt benutzen wir ganz üblich beim Essen, ja, wenn man genug hat. Aber im Deutschen wird das auch benutzt für satt trinken. Also wenn man vom Trinken her genug hat. Und da muss man noch Folgendes wissen, dass damals, vor 2000 Jahren hat man in Israel den Wein normalerweise nicht pur getrunken, wie das heute gemacht wird, sondern man hat ihn immer mit Wasser verdünnt. Ja. Und dann erträgt man auch ein bisschen mehr, ja, wenn es verdünnt ist. Ja, das nur so kleine Details, damit da in diesem wunderbaren Text nicht irgendwo eine bittere Pille zurückbleibt. Es gibt da gar nichts Anstößiges in dieser wunderbaren Hochzeitsgeschichte. Aber warum hat der Herr Jesus das gemacht? Als erstes Zeichen. Es wird ja betont. Jetzt muss man eigentlich zählen im Johannesevangelium. Diesen Anfang der Zeichen. Oh, wir werden dann gleich sehen. Es gibt ja eine ganze Serie von Zeichen im Johannesevangelium. Also man muss zählen. Das ist Nummer eins. Warum? Nun, wir haben im Vorwort doch gelesen, Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier haben wir Mose und da haben wir den Messias. Und Mose muss das Gesetz Israel geben, das den Menschen verurteilt. Und den Menschen beweist, weil das Gesetz wie ein Spiegel ist, Du bist sündig in den Augen Gottes und hast das Gericht verdient. Und so soll das Gesetz eben hinweisen, aber einmal kommt der Prophet und der wird den Ausweg aus der Sünde zeigen. Und so wird gesagt, Mose hat das Gesetz gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und dieser Mose, von dem hier die Rede ist, der hat Wasser in Blut verwandelt. Und Blut spricht von Tod und Gericht. Ja, das Gesetz fordert das gerechte Gericht über den Sünder. Und das betrifft uns alle. Aber das Gesetz weist hin auf den Messias und er verwandelt Wasser in Wein und gibt die wahre Freude des Glaubens. Also da ist ein ganz tiefer Gedanke drin verborgen. Und jetzt kommt noch etwas dazu, aber das sage ich erst nach der Pause. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause.